Moin, liebe Studis, und hallo. Das ist eine Podcast-Folge zur Vorlesung Lineare Algebra. Und es ist die KKK-Folge. Klausurzeug, die Kürbisfrage und Kleinkram. Und ich fange mal an mit der Kürbisfrage und Kleinkram und dann arbeiten wir uns vor zu Kommentaren zur Abschlussklausur und generell zu Bewertungsmaßstäben und sowas. Denn ich habe jetzt mitbekommen, dass ihr das umtreibt und dann möchte ich da ein bisschen was zu sagen, in der Hoffnung, dass Ihnen das weiterhilft. Okay, die Kürbisfrage. Jean-Luc wurde gefragt, was es bedeutet, wenn ich sage, ich werde zum Kürbis oder ich verwandle mich in einen Kürbis oder sowas. Okay, das kommt ursprünglich. Ich habe überlegt, in was für einer Situation Sie mich das vielleicht haben sagen hören. Das kann, also es könnte sein, vielleicht war das in einer unserer Sprechstunden oder Fragestunden. Wir hatten ja mal ein oder zwei, glaube ich, die so ein bisschen später waren. Und das kann sehr gut sein, dass ich dann gegen Ende sowas gesagt habe wie, los, nutzen Sie die Zeit und fragen Sie mich jetzt noch Sachen, bevor ich mich in einen Kürbis verwandle oder so. Das könnte sein. Ursprünglich kommt das aus dem Englischen. Da habe ich angefangen, das zu sagen. Und zwar habe ich das gelernt, dass das so ein Spruch ist, den man irgendwie bringen kann. Sowas wie, I turn into a pumpkin at midnight. Und das kommt aus dem Märchen Aschenputtel, denke ich. Ich glaube, das ist das Märchen, wo doch zumindest in der Disney-Version oder in einer alten Disney-Version, denke ich, sich ein Kürbis in die Kutsche verwandelt, mit der sie zum Ball fährt. Und ich glaube, es sind so kleine Mäuse, die sich in Pferde oder so verwandeln. Ich habe es nicht mehr vor Augen. Ich sehe wirklich nur noch diese Kürbiskutsche vor mir. Aber die Kutsche verwandelt sich dann ja um Mitternacht wieder zurück in den Kürbis. Mein persönlicher Verwandlungspunkt in einen Kürbis ist nicht Mitternacht, sondern deutlich davor. Ich stehe früh auf und gehe früh schlafen. Und das heißt, dass zum Beispiel Leute, die mit mir hier spät abends noch Klausuren korrigieren, dass die auch sowas hören werden wie, okay, einen Stapel schaffe ich noch und dann brauche ich eine kurze Pause, denn ich verwandle mich bald in einen Kürbis. Ich habe also einfach diese Aussage, diesen Spruch irgendwie aus dem Englischen für mich ins Deutsche übertragen. Ich weiß nicht, ob es das eigentlich gibt. So, wahrscheinlich nicht, ich habe das einfach direkt übersetzt und finde es lustig und sage es und Leute, die mich kennen, wissen, was dann gemeint ist. Und was dann passiert ist, dass ich vielleicht nicht mehr zusammenhängend sprechen kann oder dass ich irgendwie über Dinge lache, die eigentlich nicht lustig sind oder anfange rumzujammern, weil ich einfach sehr müde bin und dann irgendwann mein Körper nicht mehr so richtig möchte und meine Sozialverträglichkeit so ein bisschen abnimmt. Und wenn man mich kennt, kann man damit umgehen, aber manchmal erschrecken sich Leute kurz, wenn sie das zum ersten Mal erleben. Das steckt hinter der Verwandlung in einen Kürbis. Kleinkram. Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich Teile des Kurzskripts für Sie nochmal neu hochgeladen habe. Teilweise sind das nur kleine Änderungen, habe ich hier und da mal irgendwas gesehen, einen kleinen Tippfehler oder so. Ich habe aber auch in einem Lemma einen zusätzlichen Teil ergänzt. Lemma oder Satz, müsste ich gleich mal nachgucken. Das ist heute in der Vorlesung aber sowieso Thema. Das heißt, Sie sehen das dann. Sie sehen, wie sich das im Kurzskript verändert hat. Wir reden über den Beweis und da ändert sich ansonsten nichts. Der Teil da in dem Resultat, den Sie als Übungsaufgabe beweisen sollen, der heißt halt nicht mehr B, sondern C. Das ist aber egal, weil es in der Übungsaufgabe unabhängig formuliert ist. Das heißt, ich sehe nicht, wie da irgendwelche Missverständnisse passieren können. Es kann höchstens sein, dass irgendwo später in der Vorlesung, wenn wir uns auf das Resultat beziehen, ich dann halt mehr mitdenken muss, das sind jetzt nicht mehr A und B, sondern A, B und C und ich muss jetzt aufpassen, welchen Teil ich meine. Ich finde es trotzdem gut. An der Stelle habe ich etwas explizit hingeschrieben und werde das mit Ihnen kurz besprechen, was sonst vielleicht untergeht, also was man sonst vielleicht irgendwann mal so mitdenkt und benutzt, aber was nirgends explizit steht. Sowas mag ich immer nicht so gerne. Wenn es geht und wenn ich dran denke, dann schreibe ich immer gerne alles explizit hin. Ansonsten hat sich, glaube ich, nicht groß was verändert, aber es kann immer mal sein, dass ich jetzt unterwegs noch merke, aufgrund Ihrer Fragen oder aufgrund von Sachen, die mir dann einfallen im Zusammenhang mit Übungsaufgaben, dass ich dann merke, dieses Beispiel möchte ich verändern oder da möchte ich was ausführlicher machen oder so, und dann verändert sich da vielleicht das Kurzskript noch. Und da das jetzt einmal passiert ist, und ich glaube, es war in Kapitel 11 und 12, bin mir nicht mehr ganz sicher, in Kapitel 10 am Ende habe ich auch noch was eingefügt. Deswegen habe ich jetzt mehrere Teile aktualisiert. So, das gehört zum Kleinkram. Was gehört noch dazu? Anmeldung im Löwenportal zur Klausur habe ich schon gesagt. Wie sieht das am Ende alles aus? Das kann ich jetzt vielleicht auch noch mal kurz erzählen. Die letzte Vorlesungswoche ist ja die, die am 7. Juli startet. Das heißt, wir haben unsere letzten beiden Vorlesungen am 8., das ist der Dienstag, und am 10., das ist der Donnerstag. Und inwieweit ich da noch die komplette Zeit inhaltlich brauche, um das letzte Kapitel abzuschließen in der Vorlesung, kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen. Wenn wir Glück haben, dann ist da am Ende ein bisschen Zeit und wir können da einen Teil der Vorlesung nochmal wie eine Fragestunde benutzen oder um extra Beispiele zu besprechen. Kann aber auch sein, dass wir wirklich bis zum 10., also bis in diese Donnerstagsvorlesung rein, noch wirklich an dem eigentlichen Inhalt sitzen und da noch Dinge beweisen. Ich habe mir auf jeden Fall den 10. Juli nachmittags freigehalten, damit wir da eine Fragestunde machen können, quasi außer der Reihe. Und das ist dann auch nur eine Fragestunde und kein Workshop. Das könnten wir noch genauer besprechen, was Sie da brauchen und ob Sie vorher schon irgendwas haben wollen. Denn dann ist ja die Vorlesungszeit zu Ende und wir haben für den 14., für den Montag, ja unseren großen linearen Algebra-Nachmittag geplant. Also quasi so ein großes Workshop-Gedöns mit mehreren Räumen und Stationen für die verschiedenen Themen. Und auch da gibt es wieder die Möglichkeit, uns alle auszufragen und sich möglichst gut auf die Klausur vorzubereiten. Wenn Sie dann noch andere Wünsche haben, dann sagen Sie Bescheid. Also das könnte sowas sein wie nochmal ein paar extra Aufgaben, die ein bisschen größer und komplexer sind und die ich in Podcast-Folgen bespreche. Oder eine extra Fragestunde vorher, kann auch mal was Virtuelles sein, wenn Sie denken, dass es für Sie gut funktioniert. Oder nochmal ein kleiner Selbsttest für so ein, zwei Themen, damit Sie nochmal gucken können, wo stehe ich und wie gut kriege ich das hin. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Okay, und nun zur Abschlussklausur. Die wesentlichen Gruppen, also es gibt ja im Wesentlichen zwei Gruppen von Studis in der linearen Algebra und es sind mehr Studiengänge als zwei, aber die Gruppen unterscheiden sich ein bisschen dadurch, wie viele Punkte sie für die Vorlesung bekommen. Und ich berücksichtige das bei den Übungsaufgaben, indem man da unterschiedlich viele Prozente braucht. Und mir ist klar, dass manche dann viel mehr machen, als sie eigentlich brauchen. Und das ist ja auch gut zum Üben. Trotzdem wäre das eine Möglichkeit, den Arbeitsaufwand zu reduzieren, indem man zum Beispiel manche Aufgaben zwar für sich bearbeitet, aber das nicht ordentlich aufschreibt und abgibt. Das heißt, das ist eine Reduktion des Arbeitsaufwandes und das ist schon ziemlich viel. Also sowas wie 40% statt 50%. Das heißt ja, dass sie einen 20%igen Unterschied im Arbeitsaufwand haben. Wenn Sie das in Punkte umrechnen, ist das schon mal einigermaßen viel. Das einzige andere, was ich noch mache, ist, dass ich in der Abschlussklausur beim Umfang und auch bei den Aufgabentypen ein bisschen berücksichtige, dass die Studiengänge unterschiedlich sind. Ich werde Ihnen jetzt so ein paar Eindrücke geben, was Sie aufgabentechnisch in der Abschlussklausur ungefähr erwartet, wirklich nur sehr ungefähr, damit Sie sich das ein bisschen vorstellen können. Und dann werde ich was dazu sagen, welcher Aufgabentyp für welche Studiengänge vielleicht ein bisschen präsenter sein wird. Und am Ende wird sich dann im Umfang ein bisschen zeigen, wie wir die unterschiedlichen Punkte berücksichtigen. Und es wird sich auch in der Benotung zeigen. Das heißt, wir berücksichtigen auch in der Abschlussklausur, dass wir da verschiedene Studiengänge haben mit verschiedenen Punktzahlen. Was ich auch ein bisschen berücksichtigen möchte, und wir reden hier nicht über Schwierigkeitsgrad, sondern einfach nur über verschiedene Perspektiven auf den Stoff. Ich möchte berücksichtigen, dass in dieser Vorlesung Leute sitzen, die einfach Mathe studieren, die vielleicht noch gar nicht wissen, was sie beruflich machen wollen, aber die sich eben auch in der Mathematik irgendwo später spezialisieren werden und da eine Bachelor- oder vielleicht auch eine Masterarbeit schreiben. Und dann gibt es Leute, die wollen später in der Schule Mathe unterrichten. Die sollten meiner Meinung nach mehr Mathematik verstehen und können als den Schulstoff. Und vor allem sollten sie auch was über die mathematische Fachkultur wissen. Aber natürlich gucken die anders auf den Stoff. Natürlich ist da wichtiger, dass man an der einen oder anderen Stelle einen Bezug zum Schulstoff sieht oder dass man versteht, warum man an dieser Stelle Theorie entwickelt und was das vielleicht auch für Vorteile hat, wenn man dann auf gewisse Teile des Schulstoffs guckt. Und das möchte ich auch berücksichtigen. Es kann also bei einigen Themen sein, dass ich da wirklich differenziere. Hier auf der einen Seite, da möchte ich, dass die Leute tiefer in die Theorie einsteigen. Da möchte ich mehr abstrakte Argumente sehen. Da möchte ich auch sehen, dass die Leute verstanden haben, wie das dann vielleicht in fortgeschrittenen Vorlesungen zum Tragen kommen kann, damit die das da auch anwenden können. Denn das ist ja der Witz bei einer Grundlagenvorlesung, dass man die Grundlagen später auch anwenden kann. Und auf der anderen Seite habe ich dann Studis, bei denen ich genau weiß, dass die gar nicht so weit fortgeschrittene Vorlesungen hören, wahrscheinlich. Dass also viel wichtiger ist, dass sie innerhalb dieser Grundlagen schon die Zusammenhänge möglichst gut verstehen und da gut argumentieren können und auch möglichst gut praktisch mit den ganzen Sachen umgehen können. Das wird man also ein bisschen sehen in den verschiedenen Klausuren. Jetzt zu den Aufgabentypen und Themen. Was können Sie da so erwarten? Und das wird eine Mischung sein aus Aufgaben, wo man irgendwas beweisen soll, wo man argumentieren soll, und zwar eher abstrakt und theoretisch, und Aufgaben, wo man ganz konkret rechnen, begründen und Zusammenhänge herstellen soll. Das kann also sowas sein wie, Sie kennen das von mir, dieses wahr oder falsch oder geht das nicht. Oder hier sind 5 Aussagen, schreiben Sie eine kurze Begründung hin und dann dürfen Sie natürlich den ganzen Vorlesungsstoff benutzen, um das zu begründen. Oder hier ist ein kleines Resultat aus der Vorlesung, beweisen Sie das doch mal. Und dann ist es halt irgendwas, was so 20 Mal so oder so ähnlich in der Vorlesung drankam und wo ich dann also erwarte, dass Sie da selber die Argumente für hinschreiben können. Sowas. Na, und dann aber auch sowas wie, hier ist eine Matrix. Erklären Sie doch mal, was es bedeutet, wenn das eine Gramsche Matrix ist. Wie muss man die Einträge dann lesen? Was bedeutet das, dass es eine Koeffizientenmatrix ist für ein LGS? Wie muss man das dann lesen? Wie sieht das LGS in Schulschreibweise aus? Wie löst man das? Wovon hängt das ab? Ob das lösbar ist? Wie groß die Lösungsmenge ist? Bla bla bla. Die gleiche Matrix als Abbildungsmatrix. Welche Dimensionen haben dann Start- und Zielraum? Wie muss man die Matrix lesen? Wie muss man die interpretieren? Schreiben Sie doch mal ein paar Bilder hin. Berechnen Sie doch mal die Dimension vom Bild. Bla bla bla. Dann könnte ich als nächstes sagen, wenn das jetzt eine Abbildungsmatrix ist, zu einem Endomorphismus von, keine Ahnung, R hoch 3, R hoch 4, irgend sowas, wie gehen Sie an die Frage ran, ob die Abbildung diagonalisierbar ist? Wie würden Sie eine Normalform aufstellen? Die allgemeine, die Jordansche, wie kommt man hin und her? Welche Eigenwerte sehen Sie? Was bedeutet so ein Eigenwert? Können Sie das irgendwie anschaulich erklären? Sowas. Also da gibt es echt viele Möglichkeiten, wie man anfangen kann, wenn man einfach nur das Thema Matrizen nimmt. Und wo überall die in unserer Vorlesung vorkommen. Und das heißt auch, dass Sie damit rechnen müssen, dass es komplexere Aufgaben sind. Also nicht 10 Aufgaben, die alle irgendwie 5 Punkte bringen und wo man immer eine Rechnung machen soll oder ein Argument bringen soll, sondern da werden ein paar mehr Fragen im Zusammenhang gestellt. Ich werde darauf achten, dass da nicht zu viele Sachen passieren im Sinne von, wenn man sich da verrechnet, ergibt der Rest der Aufgabe keinen Sinn. Das habe ich inzwischen ganz gut geübt, wie das geht. Kann natürlich trotzdem passieren. Aber in der Vorlesung, Quatsch, in der Klausur laufen wir ja auch rum und können Fragen beantworten. Das heißt, wenn Sie da was ausrechnen, was Ihnen extrem seltsam vorkommt und wenn Sie denken, Sie können den nächsten Aufgabenteil dann nicht bearbeiten, dann fragen Sie einfach nach. Das kennen Sie ja schon. Das gilt auch für die Abschlussklausur. Was noch? Es wird wieder eine Mischung sein aus Dinge wirklich ausführlich hinschreiben, nachvollziehbar, Rechnungen nachvollziehbar machen, Dinge begründen, beweisen. Und ab und zu wird da auch mal stehen, ja, schreiben Sie hier was hin. Dann wollen wir einfach nur sehen, können Sie das ausrechnen, können Sie auf das richtige Ergebnis kommen. Und dann gibt es dafür schon Punkte. Ich schaue mal, ob ich irgendwas Wichtiges übersehen habe bei den Themen. Naja, vielleicht sollte ich noch den Kommentar machen. Das ist ja, okay, es gibt mindestens 2 Philosophien, wie man jetzt an so eine Abschlussklausur rangehen könnte. Und das möchte ich, glaube ich, noch kurz besprechen. Mindestens 2. Ich sage jetzt mal zwei Extreme. Eine extreme Philosophie wäre, es kommt der gesamte Vorlesungsstoff irgendwie dran. Zu allem gibt es irgendeine Aufgabe oder Teilaufgabe. Und das würde bedeuten, dass man auch wirklich ganz am Anfang in Kapitel 1, 2, 3 und so Teilaufgaben hat, die sich da konkret auf irgendwas beziehen. Würde also heißen, Sie müssen nochmal irgendwo zeigen, dass etwas eine Ordnungsrelation ist und Sie müssen irgendwo nochmal zu Fuß nachweisen, dass irgendwas surjektiv ist und bla bla bla. Und so geht das bis zum Ende. Man kann so eine Klausur so stellen. Mir persönlich würde das keinen Spaß machen. Anderes Extrem, wir nehmen nur die Themen vom Ende, also nur die letzten Kapitel, machen das super komplex, weil das in den vorherigen Klausuren noch nicht abgefragt wurde und weil, wenn man das bearbeitet, man ja sowieso die ganzen anderen Konzepte irgendwie drauf haben muss. Das ist das andere Extrem. Ich bin irgendwo dazwischen, aber ich würde sagen, ich bin tendenziell ein bisschen mehr bei der zweiten Möglichkeit, weil eben die anderen Themen schon in den Zwischenklausuren dran waren und weil ich davon ausgehe, dass sie das entweder jetzt schon können oder dann jetzt noch mal ein bisschen üben und weil es nötig ist, um manche dieser späteren Probleme, dieser späteren Aufgaben zu den späteren Themen zu lösen. Das heißt also, dass es durchaus sein kann, dass da irgendwo unterwegs nochmal gezeigt werden soll, irgendwas ist injektiv oder surjektiv oder irgendwas ist eine Äquivalenzrelation oder keine Ahnung, Homomorphie-Eigenschaft. Ja, klar kann das sein, dass es da irgendwo nochmal vorkommt, um dann zu begründen, warum man jetzt seine Theorie darauf werfen kann. Aber das wäre dann immer innerhalb einer komplexeren Fragestellung. Ich mag das nicht bei diesen Abschlussklausuren, wenn dann da so ganz kleinteilig nochmal Sachen aus den allerersten Kapiteln, aus den Grundlagen abgefragt werden nach dem Motto, kann die Person zwei Matrizen multiplizieren? Kann die Person zeigen, dass irgendwas eine Gruppe ist? Ich erwarte einfach, dass sie das können. Wenn sie das nicht können, dann wird es irgendwo in dieser Klausur auffallen, dann werden da an irgendwelchen Stellen Fehler passieren und dann werden sie dafür Punkte abgezogen kriegen. Aber hoffentlich können sie andere Sachen und können dann an anderen Stellen Punkte sammeln. Erwarten Sie also bitte eher Aufgaben, die mit dem zweiten Teil der Vorlesung zu tun haben, also LGS, Abbildungsmatrizen, Bilinearformen, teilweise Sachen, die jetzt erst noch kommen, wo es auch darum geht, nochmal mit Matrizen anders umzugehen. Erwarten Sie eher sowas und dass dann die Themen der Vorlesung so vorkommen und dass ich Ihnen Fragen stelle, wo Sie so mit den Ergebnissen der Vorlesung und den Methoden arbeiten müssen, dass ich dann automatisch sehe, stecken die Grundlagen da richtig drin? Haben die Personen das, was wir vorher gemacht haben, verstanden und können das da anwenden? Ich denke mal, dass ich eine Übungsklausur erstellen werde. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie die aussieht. Vielleicht suche ich mir einfach ein paar Beispiele, ein paar Workshop-Aufgaben und sowas raus. Oder ich nehme Abwandlungen von Übungsaufgaben, bei denen ich denke, ja, das passt so eigentlich auch ganz gut in eine Klausur. Aber irgendwas zum Üben werden Sie haben, fest versprochen, damit Sie sich so ein bisschen vorstellen können, wie umfangreich das wird, wie rechenlastig, wie beweislastig. Und damit Sie auch ein bisschen sehen können, wo liegt mein Schwerpunkt, wenn ich Bachelor Mathe, Bachelor Wirtschaftsmathe oder sowas studiere und wo liegt mein Schwerpunkt, wenn ich Lehramt, LAG, LAS oder so studiere. Inwiefern sind die Aufgaben vielleicht dann ein bisschen unterschiedlich? Inwiefern sind die Schwerpunkte ein bisschen unterschiedlich? Letzter Kommentar dazu. In den letzten Kapiteln der Vorlesung werde ich alle, die auf Lehramt studieren, nicht nach irgendwelchen Dingen fragen, die dann nur in den Beweisen vorkommen. Das heißt, diese ganzen technischen Resultate, diese ganzen kleinen Hilfssätze, wo irgendwelche Spezialfälle behandelt werden und wo es drei Fälle gibt und Induktion und Widersprüche, nach sowas, also nach Zutaten für diese Beweise, frage ich die Leute in den Lehramtsstudiengängen nicht. In der Abschlussklausur kommen diese Themen so vor, dass ich sehen kann, haben Sie die Konzepte verstanden, können Sie damit arbeiten, können Sie das verknüpfen mit den Themen, die vorher in der Vorlesung dran kamen. Das will ich an der Stelle sehen. Und ob Sie dann argumentieren können, Dinge begründen können, Dinge ausrechnen können, ich werde Sie definitiv in der Klausur nicht nach irgendwelchen Beweisen oder Beweismethoden für diese technischen Resultate in den letzten Kapiteln fragen. Was den Umfang betrifft, da schwanke ich gerade noch, ob ich wieder 90 Minuten mache oder ob ich lieber 120 Minuten mache und dann so ein bisschen Raum lasse dafür, dass man eben doch nochmal eine Rechnung überprüfen kann. Das Stichwort Rechenfehler habe ich, glaube ich, erwähnt nach der letzten Klausur, das ist uns sehr aufgefallen. Oder auch damit da Raum ist für sowas wie eine Bonusaufgabe, irgendwas extra. Es war auch jetzt schon so bei den Klausuren, die Sie hatten. Wir haben die ja nicht benotet, deswegen wissen Sie das nicht. Aber es war auch jetzt schon so, dass man, um uns zu beeindrucken, also um quasi eine sehr gute Note zu bekommen, inoffiziell, nicht die volle Punktzahl brauchte. Bei einer Klausur mit irgendwie 30 oder 35 Punkten bin ich schon beeindruckt, wenn man in die Nähe von voller Punktzahl kommt. Also bei 35 Punkten, wenn man dann 30 hat, 32, dann ist das normalerweise schon eine wirklich, wirklich gute Klausur. Und so wird das auch hier am Abschluss sein. Keine Ahnung, wo ich da punktemäßig lande. Aber es wird nicht so sein, dass man für eine 1, für eine 1,0 die volle Punktzahl braucht. Sondern da wird ein bisschen Puffer sein. Und dann differenzieren wir bei den Noten und dann nehmen wir uns immer wirklich viel Zeit und überlegen uns das ganz genau, damit es fair ist. Manche werden da vielleicht eine Überraschung erleben, weil sie sich jetzt daran gewöhnt haben, dass es nur ums Bestehen geht und weil so eine Klausurbearbeitung ja auch was anderes ist als die Bearbeitung von Übungsaufgaben. Aber ja, so ist das. Die Erfahrung, die machen Sie jetzt in den meisten Studiengängen, vielleicht sogar in allen, ich bin mir nicht sicher, gehen ja auch die Noten vom Anfang nicht ein. Das heißt, so eine 1,0, eine 1,3 ist ganz toll. Seien Sie dann bitte stolz auf sich und wir sind auf jeden Fall beeindruckt. Aber wenn Sie da einen schlechten Tag haben und nicht zeigen können, was Sie eigentlich können, oder wenn Sie wegen Rechenfehlern oder irgendwas, wenn da Ihre Note so ein bisschen verhagelt ist und Sie denken, da wäre mehr drin gewesen. Es würde in ihre Abschlussnote nicht eingehen. Das heißt, da gibt es dann auch keinen sehr großen Grund, sich zu ärgern. Das ist auch absichtlich so gemacht. Ich gehöre zu den Leuten, die immer wollten, dass wir am Anfang zwar Noten vergeben, aber dass die nicht notwendigerweise alle in die Endnote eingehen, weil ich schon so oft erlebt habe, dass Studis nach diesem ersten Jahr, wenn die das alles gut hinkriegen und dabei bleiben, nochmal echt eine Entwicklung durchmachen und nochmal wirklich eine Schippe drauflegen und dann häufig sich nochmal steigern bei den Noten. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles angesprochen, was ich mir überlegt hatte für diese Folge. Kürbis, Kleinkram, Klausur. Wenn Sie da weitere Fragen haben, dann sagen Sie mir gerne Bescheid, direkt oder über Jean-Luc. Keine Angst, dazu Fragen zu stellen. Ganz egal, was es ist. Wenn Sie zu dieser Abschlussklausur, zur Benotung, zum Inhalt, zum was auch immer, wenn Sie da noch mehr Fragen haben, dann fragen Sie bitte. Da passiert nichts. Ich verstehe die Unsicherheit, gerade bei denen, die jetzt wirklich im ersten Studienjahr sind und die manche Prüfungsformen vielleicht noch gar nicht kennen oder vielleicht auch generell einfach Prüfungsangst haben oder immer Angst haben, wenn es für irgendwas eine Note gibt, keine Ahnung. Egal, was Ihre Gründe sind, fragen Sie. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sage, diese Frage beantworte ich nicht. Kann ich nicht beantworten, will ich nicht beantworten. Ja gut, aber fragen Sie bitte trotzdem. Sie merken hoffentlich, dass ich mir große Mühe gebe, die meisten Fragen zu beantworten. Und ich wünsche mir, dass Sie gut vorbereitet, aber eben auch mit einem guten Gefühl in diese Abschlussklausur reingehen. Und mit einem guten Gefühl meine ich nicht, dass es ohne Nervosität geht, denn klar sind die meisten nervös, sondern ich meine, dass Sie vorher das Gefühl haben, dass Sie ungefähr wissen, was auf Sie zukommt und dass Sie eine faire Chance haben, sich gut vorzubereiten. Das meine ich damit. Und wenn ich da noch irgendwas beitragen kann, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Bis bald.